Mein bester Freund und ich planten einen legendären Roadtrip im Sommer unseres Abschlussjahres. Wir hatten gerade unseren Schulabschluss gemacht und 4 Jahre voller Verpflichtungen hinter uns. Nicht nur Schule, sondern auch Sport, außerschulische Aktivitäten, den Schülerausschuss und vieles mehr. Wir waren sehr beschäftigte Schüler und hatten das überwältigende Verlangen, in unserem letzten Jahr einfach mal loszulassen. Außerdem hatten wir eine seltsame Art von FOMO entwickelt. Wir hatten alle anderen dabei beobachtet, wie sie im letzten Schuljahr die beste Zeit ihres Lebens hatten. Als unsere Zeit gekommen war, waren wir mehr als bereit. Das Einzige, womit wir nicht gerechnet hatten, war ein weiterer Freund, der mitkommen wollte. Ein Typ namens Jackson. Wir waren über viele Jahre hinweg immer wieder mit ihm befreundet gewesen. Er war einmal weggezogen, hatte eine religiöse Erleuchtung erlebt und war dann zu einem ziemlichen Arschloch geworden. Es gab immer wieder etwas in seinem Leben, das ihn davon abhielt, mit uns abzuhängen. Im letzten Schuljahr waren wir jedoch Freunde und Jackson wollte unbedingt bei unserem Roadtrip dabei sein. Also machten wir uns zu dritt, ich, Jackson und E, auf den Weg und blickten nie zurück. Wir brausten durch den mittleren Westen mit dem Ziel, die Küste zu erreichen. Wir wollten so viel wie möglich sehen, bevor wir den Strand erreichten. Die Four Corners, die Pueblo-Ruinen in Colorado, die Felsformationen in Utah und, wenn möglich, den Grand Canyon. Unser Endziel war es, irgendwo in der Gegend von Monterey oder Seaside zu stranden und für etwa eine Woche wie Strandbummler zu leben und zu cruisen. Der gesamte Trip war auf 14 Tage geplant, einschließlich 6 Tagen reiner Fahrzeit. Alles war von Anfang an perfekt. Das Wetter war wunderschön, Benzin war erschwinglich und es gab wirklich nichts, was uns aufhielt. Wir hörten unsere Lieblingsmusik, erzählten lustige Geschichten und genossen die vertrauten Landschaften unseres Staates, während wir uns der Staatsgrenze näherten. Alles begann sich zu verändern. Es sah anders und neu aus und wir waren aufgeregt. So aufgeregt, dass wir in der ersten Nacht nicht einmal anhielten. Wir wechselten uns einfach ab und fuhren durch, bis wir total übermüdet waren und weit voraus im Zeitplan lagen. Am nächsten Morgen korrigierten wir uns selbst, holten uns ein Hotel und schliefen, als hätten wir noch nie geschlafen. Wir hatten uns gleich zu Beginn etwas übernommen, also half uns das, einen verantwortungsbewussteren Ton für den Rest der Reise anzuschlagen. Einfach bleiben und es genießen. Lektionen fürs Leben. Der Trip verlief ziemlich genau nach Plan. Spulen wir 5 Tage vor und wir schweben durch das Inland von Kalifornien, vorbei an einigen der schäbigsten und heruntergekommensten Städte, die ich je gesehen habe. E meinte, er hätte Familie in solchen Städten, also hatte er Erinnerungen aus seiner Kindheit, als er sie besuchte. Es war verrückt zu sehen, wie viele Obdachlose und wie viel städtischer Verfall dort existierten. Aber abgesehen davon war es noch verrückter zu sehen, wie die Menschen in diesen Gegenden ihrem Alltag nachgingen, als wäre das völlig normal. Ehrlich gesagt, konnte ich es nicht fassen. Es fühlte sich an wie in einem dystopischen Roman. Als wir diese Städte hinter uns ließen, fingen wir an, Drifter hier und da zu sehen, meistens in Form von sehr diskreten Anhaltern. Wir waren jung und hatten Gerüchte gehört, dass in einigen Bundesstaaten Anhalter aus irgendeinem Grund nicht erlaubt seien. Das war ein Gesprächsthema während der Fahrt. Irgendetwas hatte sich in mir verändert, nachdem ich so viel krasse Armut gesehen hatte. Jung und unterwegs fühlte ich mich mitfühlend. Ich wollte heimlich einem Anhalter eine Mitfahrgelegenheit geben. Es klang cool, aufregend und natürlich großzügig für ihre Situation. Es war nur eines dieser Jugendmeilensteine, die ich abhaken wollte. Also brachte ich das Thema bei meinen Freunden an. Hey Leute, was wäre, wenn wir den nächsten Drifter mitnehmen, an dem wir vorbeikommen? Fragte ich vom Beifahrersitz aus. E war am Steuer und Jackson lag ausgestreckt auf dem Rücksitz. Hast du nie diesen Film gesehen? Fragte Jackson vom Rücksitz. Welchen? Fragte ich. Du weißt schon, Mann, stotterte Jackson. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber es ist der, in dem sie einen Anhalter mitnehmen und er tötet alle im Auto mit einem Messer. Er heißt Hitchhiker, sagte ich. Ja, genau der, rief Jackson. Wir lachten beide lautlos. Jackson versuchte immer, logische Schlussfolgerungen zu ziehen, die er für offensichtlich hielt, aber er wusste nie wirklich, worüber er sprach. Es war urkomisch und sorgte immer für einen guten Lacher, auch wenn es auf seine Kosten ging. Niemand wird uns umbringen, Alter, sagte ich. Ich habe schon Anhalter mitgenommen. Es ist nie etwas passiert. E war viel gereister als wir beide. Es war sein Auto und er hatte Familie überall. Daher hatte er mehr Erfahrung. Okay, mach, was du willst, sagte Jackson, während er sich wieder auf dem Rücksitz ausbreitete. Aber erinnert euch an meine Worte. Wir wollten etwas anderes tun. Die langen Meilen etwas aufmischen und etwas Großzügiges für Menschen tun, die Hilfe brauchten. Und dann sahen wir ihn. Nur ein oder zwei Meilen hinter den Stadtgrenzen stand er am Straßenrand und rauchte eine Zigarette. Er war jung, wahrscheinlich in unserem Alter, und sah verdammt edgy aus. Ich spreche von leuchtend blondiertem Haar, das in alle Richtungen abstand, lackierten Fingernägeln, weiten Jeans und einem hautengen T-Shirt. Neben ihm lag eine Sporttasche auf dem bröckelnden Asphalt. »Was ist mit dem Typen da?«, fragte ich. »Ja, das sieht nach dem Richtigen aus«, sagte E. nickend, trat auf die Bremse und begann auf den Seitenstreifen zu fahren. Der Typ vorne verpasste keinen Moment. Er schnappte sich seine Tasche und begann sofort auf uns zuzugehen, als der rechte Reifen über die weiße Linie rollte. Er wollte uns nicht einmal erst einschätzen, bevor er ins Auto sprang. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass das ein harmloses Zeichen war. Wenn er etwas Böses im Sinn hätte, würde er doch zuerst wissen wollen, wer im Auto sitzt, oder? Es könnten ein Haufen Kinder oder ein Haufen Polizisten oder Biker oder eine andere gefährliche Gruppe sein, aber dieser Typ zuckte nicht mal mit der Wimper. »Verdammt, seid ihr ernsthaft?«, fragte Jackson vom Rücksitz, während er sich aufsetzte und hinter den Fahrersitz rutschte. »Wirklich? Wir nehmen diesen Typen mit?« »Ja, zumindest bis zur nächsten Stadt«, sagte ich. Genau in diesem Moment öffnete er die Tür und stieg ein. Er ließ seine Tasche zwischen sich und Jackson fallen. »Hey, danke für die Mitfahrgelegenheit. Mein Name ist Croy Cashley. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich glaube nicht, dass dieser Typ überhaupt irgendwelche sozialen Medien hatte, geschweige denn, ob er überhaupt noch lebt. Wir stellten uns kurz vor, erzählten ihm, woher wir kamen und was unser Ziel war. Er hörte aufmerksam zu und jubelte uns zu. Croy sagte uns sogar, dass er uns ein paar Tipps und Richtungen zu coolen Orten geben würde, sobald wir näher am Strand wären. Er hatte sein ganzes Leben in Kalifornien gelebt. Dann wechselten wir das Thema und er erzählte uns etwas über sich selbst. Er war in San Diego geboren, wo seine Eltern noch immer lebten, aber er war seit etwa 5 Jahren unterwegs. Er hatte die Schule abgebrochen und 6 Monate lang Bands durch den Staat verfolgt, schlief auf Sofas und in ausgebrannten Parkhäusern. Irgendwann geriet er in die Drogenszene und ab da schien die Zeit einfach an ihm vorbeizufliegen. Er war ein paar Mal nach Hause zurückgekehrt, um clean zu werden, aber jetzt, wo er auf der Straße lebte, rief sie ihn ständig zurück. Aktuell war Croy unterwegs, um einen Freund zu besuchen, von dem er gehört hatte, dass er im Krankenhaus war. Es schien eine noble Mission für so einen Vagabunden zu sein. »Habt ihr was dagegen, wenn ich hier drin rauche?«, fragte er. E und ich tauschten Blicke aus. Es war es Auto, also hatte ich eigentlich kein Mitspracherecht. »Es gibt keinen Aschenbecher«, sagte Jackson mit vernünftiger Stimme vom Rücksitz. »Oh, benutzt ihr das hier nicht mehr?«, fragte Croy, schüttelte eine leere Colaflasche und fügte hinzu, »ich könnte die Kippen einfach hier reinwerfen.« »Wir rauchen eigentlich nicht, Mann«, meinte E zögerlich. »Komm schon, Mann«, schrie Croy plötzlich, was uns alle ein wenig überraschte. »Ich mach das Fenster runter, okay? Ihr habt mich doch buchstäblich angehalten, als ich vor euch stand und eine Zigarette rauchte. Ihr wusstet, dass ich rauche. Hört auf, mich zu nerven.« Wir hatten ihn gegen Mittag oder 13 Uhr mitgenommen, und die nächste Stadt war erst gegen 19 Uhr zu erreichen. Lange bevor wir dort ankamen, passierten wir eine weitere Kleinstadt mit einer Tankstelle, einem Restaurant und vielleicht 50 verstreuten Häusern. Es gab auch ein altes Hotel, das irgendwie schick, aber auch ziemlich unheimlich wirkte. Ich erinnere mich noch daran. Es hatte einen roten Filzteppich entlang des Außenbereichs der Zimmer, wie ein langer Gehweg. Sehr altmodisch und sehr gruselig. Wir machten einen kurzen Stopp in dieser Stadt, um etwas Benzin zu tanken und uns die Beine zu vertreten. Ich tankte das Auto, Jackson war drinnen auf der Toilette und E lief in Kreisen herum, um seine Knie zu lockern. Croy blieb im Auto und murmelte vor sich hin. Ob er mit uns oder mit sich selbst sprach, konnten wir nicht sagen. Als wir mit dem Tanken fertig waren, kam Jackson gerade aus dem Badezimmer zurück. E und ich beschlossen, ebenfalls reinzugehen, um die Toilette zu benutzen und etwas zu trinken zu kaufen. Als wir wieder herauskamen, hörten wir schon von Weitem eine lautstarke Auseinandersetzung und sie kam aus unserem Auto. Wir rannten sofort zum Auto und sahen, dass die hintere Beifahrertür offen stand. Croy saß immer noch auf seinem Platz und lachte, während Jackson über ihm stand und ihn anschrie. »Yo, was ist hier los?«, fragte ich. »Dieser Typ hat mich gekniffen, Alter«, rief Jackson und zeigte auf seinen Arm. Erst wollte ich lachen, aber tatsächlich war dort ein großer roter Abdruck auf der Innenseite seines Arms. Ich schüttelte den Kopf und sah zu E, der so etwas wie unser Anführer auf dieser Reise war. Ich sah zu ihm wie zu einem älteren Bruder auf, also war klar, dass ich seinem Urteil folgen würde. »Warum hast du das gemacht?«, fragte ich Croy. »Komm schon, ich habe nur Spaß gemacht«, erklärte Croy. »Ich habe mich gegen das Fenster gelehnt und ihn gekniffen. Ich dachte, das würde ihn zu Tode erschrecken.« »Das ist also deine Art von Witz?«, fragte ich. »Klar«, antwortete er grinsend. Dann fing er an, laut zu lachen, zündete sich eine weitere Zigarette an, schloss die Tür und nickte uns zu, dass wir einsteigen sollten. Wir drei sahen uns gegenseitig an. »Ich fahre mit dem Typen nicht weiter«, sagte Jackson. »Ich will ihn nicht hier zurücklassen«, sagte E. »Lass uns ihn in der nächsten Stadt absetzen. Wahrscheinlich springt er aus dem Auto, bevor wir überhaupt anhalten.« »Ich setze mich nach hinten zu ihm«, bot ich an. Jackson schaute kurz nach unten, überlegte und zuckte dann mit den Schultern, bevor er auf den Beifahrersitz stieg. »Ihr erinnert euch daran, was ich euch gesagt habe, oder?«, fragte er. Wir nickten beide, bevor wir ins Auto stiegen. »Oh, ihr habt ein bisschen die Plätze gewechselt und seid jetzt eingeschüchtert, was?«, fragte Croy, als ich mich neben ihn setzte. »Er braucht einfach mehr Platz. Er ist größer als ich«, erklärte ich. In den nächsten Minuten versuchte ich, Croy abzulenken, indem ich wirklich mit ihm redete. Wir begannen über Politik zu sprechen, dann über Zeit, und wir waren kaum aus dem Parkplatz heraus. Das war eher die Art von Atmosphäre, die ich mir vorgestellt hatte, als ich einen Anhalter mitnehmen wollte. Über verrückte Sachen reden, abhängen, was auch immer. Doch während ich sprach, bemerkte ich, wie Croy plötzlich aus dem Fenster schaute und stutzte. Wir waren an einer kleinen Kreuzung, bereit, wieder auf die Autobahn zu fahren. Dort stand ein anderer Anhalter mit einem Schild, einem Hund und all seinen Habseligkeiten. Ich erwartete, dass Croy vielleicht winken oder ihm ein paar Dollar aus dem Fenster geben würde, irgendetwas, um einem anderen Vagabunden zu helfen. Stattdessen sah ich, wie seine Hand nach der Colaflasche griff, die er als Aschenbecher benutzte, bevor er sie so hart er konnte auf den Typen warf. Der Anhalter musste zur Seite springen, um nicht getroffen zu werden. Croy lehnte sich aus dem Fenster und begann, den Typen und seinen Hund mit einer Flut von Beleidigungen anzuschreien, nur weil er dort stand. »Was zum Teufel sollte das denn bitte?«, fragte ich ihn, als er sich wieder auf seinen Sitz fallen ließ. »Man muss auf diese Punks auf der Straße aufpassen, Mann. Es ist ein Hund-Frist-Hund-Spiel und jeder ist hinter dir her«, erklärte er. »Der Typ versucht doch nur, seinen Hund zu füttern«, sagte ich, aber er unterbrach mich. »Es geht nicht um diesen Typen. Es ist nichts Persönliches, es ist nur der Gedanke an sich. Leben auf der Straße ist per Definition Chaos. Das Beste, was wir tun können, ist, uns gegenseitig auf Trab zu halten. Ich kümmere mich um ihn, wirklich. Das würdest du nicht verstehen.« Plötzlich schien die Tiefe all seiner Worte nicht mehr echt, als ob alles, was er sagte, einfach aus dem Nichts kam. Ich beobachtete, wie seine Beine immer unruhiger wurden, seine Hände zu zittern begannen, selbst während er sprach. Er wurde immer gereizter, rauchte eine Zigarette nach der anderen. »Ich muss Zigaretten kaufen«, sagte er irgendwann, als die Sonne langsam unterging. Niemand antwortete, weil es ehrlich gesagt niemanden interessierte. Es war gegen 17 Uhr und wir wussten, dass es bis zur nächsten Stadt oder Tankstelle nichts geben würde. »Hey, lasst uns anhalten, damit ich Zigaretten kaufen kann«, sagte er erneut. »Hier gibt es keine Tankstelle für 90 Meilen, Mann. Schau dich doch mal um«, antwortete Jackson. »Ich schaue mich um und alles, was ich sehe, sind Verlierer«, schoss Croy zurück. Dann schlug er E plötzlich mit voller Wucht ins Ohr. Das Auto ruckte nach rechts, fuhr auf den Seitenstreifen und E schaffte es gerade noch, es wieder auf die Straße zu bringen. An diesem Punkt sprang ich sofort ein. Wie ich am Anfang sagte, E ist mein bester Freund. Ich drückte Croy gegen die Tür und versuchte, seine Arme so gut wie möglich unter Kontrolle zu bringen. Er war ein schmächtiger Typ, aber er hatte diese drahtigen Tweaker-Muskeln, wie man sie manchmal sieht. Ich konnte spüren, wie seine Arme und Beine unter mir zappelten und nach einer Schwachstelle suchten. »Hör zu, Mann«, sagte ich, »wenn du so etwas nochmal machst, reiße ich diese Tür auf und lasse dich bei 130 km/h auf die Straße fliegen. Willst du wirklich als Farbschicht auf der Autobahn enden?« »Alles cool, Mann, alles cool«, sagte er, aber ich konnte immer noch fühlen, wie seine Finger nach einem Ausweg suchten. Ich ließ meine Hand nicht vom Türgriff. Der Rest der Fahrt verlief in relativer Stille. Roy versuchte, wieder normal zu wirken, fragte uns nach unserer Reise und bot uns Tipps an, wohin wir gehen sollten. Aber niemand von uns hatte Interesse, mit ihm zu reden. Wir konzentrierten uns auf die Musik und sprachen nur miteinander, während er gegen das Fenster lehnte und in die vorbeiziehende Wüste starrte. Schließlich kam eine Tankstelle in Sicht, das erste Zeichen der Stadt, in die wir wollten. Unsere Eltern hatten uns im Voraus ein Hotelzimmer gebucht und wir wussten genau, wohin wir mussten. »Hey, schaut mal, Zigaretten. Können wir anhalten?«, fragte Croy. »Klar«, sagte ich. Wir waren alle ein bisschen überrascht, als E tatsächlich von der Autobahn abfuhr und auf den Parkplatz der Tankstelle fuhr. »Braucht ihr auch was?«, fragte Croy, als er ausstieg. Ich schüttelte den Kopf. »Schau mal, ob sie Juhu, das Schokoladengetränk, haben«, sagte E. Ich hatte ihn noch nie in meinem Leben Juhu trinken sehen. Croy nickte und ging in Richtung Laden. »Was meint ihr? Lassen wir ihn hier?«, fragte E sofort, nachdem Croy außer Hörweite war. »Ja, dieser Typ ist total durchgeknallt, Mann. Lass uns abhauen«, bestätigte Jackson. Ich sah aus dem Fenster etwas geschockt. »Sollten wir ihn wirklich hier stehen lassen? Einfach abhauen und ihn zurücklassen?« Als ich darüber nachdachte, wurde mir klar, er war ohnehin gestrandet, als wir ihn aufgelesen hatten. Er wäre immer gestrandet gewesen. Wir hatten unseren Teil getan und ihn bis zur nächsten Stadt gebracht. Zur Stadt mit dem Krankenhaus, wo er seinen Freund besuchen wollte. »Ja«, sagte ich, »lass uns zum Hotel, bevor er zurückkommt.« Er ignorierte sogar die rote Ampel, nur um sicher zu gehen, dass wir weit genug weg waren, bevor Croy aus dem Laden kam. Das Letzte, was wir wollten, war, dass er uns die Straße entlang nachjagte. Erst nach ein oder zwei Meilen bemerkten wir, dass wir immer noch seine Tasche im Auto hatten. »Hey, wir haben Croys Zeug noch hier hinten«, sagte ich. »Ernsthaft? Warum hast du es nicht auf dem Parkplatz rausgeworfen?«, fragte Jackson. »Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen«, antwortete ich. E setzte sofort den Blinker und begann umzudrehen. »Ich bin bereit, diesen Typen zurückzulassen, aber ich werde nicht sein Zeug klauen«, erklärte er. E und Jackson fingen an, darüber zu streiten, und ich lehnte mich einfach im Rücksitz zurück. All das war außerhalb meiner Kontrolle. Wir waren an diesem Tag schon über 9 Stunden im Auto gewesen, und ich wollte nur noch in einem Bett schlafen. Was auch immer sie beschlossen, war mir recht, solange wir diesen Kerl nicht wieder ins Auto ließen. Er war eindeutig ein gestörter Typ. Dann kam mir ein Gedanke. Ich könnte ja in seine Tasche schauen, ohne Konsequenzen. Ich öffnete den Reißverschluss und das, was ich fand, war mehr als seltsam. Es gab mehr Fragen als Antworten. Das Erste, was mir auffiel, war die Unterwäsche. Es waren etwa 20 Damenunterhosen, alle in verschiedenen Größen und Zuständen. Ich konnte nicht sagen, ob sie sauber oder schmutzig waren, aber sie sahen definitiv gestohlen aus. Außerdem fand ich ein Buch von Albert Camus, das eine halbe Tablette LSD zwischen den Seiten versteckt hatte, und eine kleine Tüte, die wie Kokain aussah. Und das Beste, ein volles Päckchen Zigaretten. Warum er unbedingt anhalten wollte, war uns schleierhaft. Es gab auch einige andere gruselige Sachen. Ein echtes Paar Metallhandschellen mit einem kleinen Schlüssel, ein riesiges Kampfmesser und ein Satz normaler Kleidung. Ich wollte nicht weiter durchwühlen. Alles fühlte sich irgendwie eklig an. Aber die Tasche war feucht, schwer und roch nach Schimmel oder schlimmer noch. Als ich fertig war, erzählte ich den anderen, was ich gefunden hatte, und sie wirkten alle besorgt. Während wir uns der Tankstelle näherten, sahen wir, dass Croy an der Wand lehnte, eine Zigarette rauchte, genauso wie wir ihn zuerst gefunden hatten. Wir fuhren langsam durch den Parkplatz und ich warf die Tasche aus dem Fenster. Croy zeigte uns den Mittelfinger und dann fuhren wir weiter, direkt zu unserem Hotel. Der Rest des Abends verlief normal. Wir holten uns etwas zu essen in einer coolen Pizzeria, die gleich die Straße runterlag, fanden sogar eine Spielhalle und gingen dann zurück ins Hotel, um uns auszuruhen. Wir parkten hinten, um das Auto von der Straße und aus der Sicht von Passanten fernzuhalten. Am nächsten Morgen wachte ich vor Jackson und E auf und begann, mich fertig zu machen. Da fiel mir ein, dass ich meine Kulturtasche im Auto vergessen hatte. Ich zog meine Schuhe an und ging nach draußen, nur um festzustellen, dass überall Papiere unter die Windschutzscheibe geklemmt waren und Zigarettenstummel auf dem Boden lagen. Als ich näher kam, erkannte ich, dass die Papiere aus dem Buch stammten, das in Croys Tasche gewesen war, ein altes französisches Philosophiebuch, soweit ich das beurteilen konnte. Croy hatte unser Auto offenbar gefunden und die ganze Nacht dort abgehangen. Ob er auf uns wartete oder uns einfach nur eine Botschaft hinterlassen wollte, weiß ich nicht, aber es versetzte uns einen gehörigen Schrecken. An diesem Morgen waren wir uns sicher, dass er irgendwo in der Nähe versteckt war, bereit herauszuspringen und uns zu überraschen. Wir packten so schnell wie möglich unsere Sachen und verließen die Stadt buchstäblich im Laufschritt. Wir waren den Rest der Reise auf der Hut. Und falls Croy Cashley das hier jemals hört, entschuldige, dass wir dein Zeug geklaut haben, Mann. Die kleine Stadt, in der ich aufgewachsen bin, schaffte es selten in die Schlagzeilen. Sie liegt an der Grenze eines Bundesstaates und war der Ort, an dem jeder jeden kannte. Das größte Ereignis war entweder die jährliche Bezirksmesse oder das Highschool-Footballspiel am Freitagabend. Als dieses Ereignis geschah, erschütterte es unsere kleine Gemeinschaft bis ins Mark und entwickelte sich schnell zu einem nationalen Rätsel, das bis heute ungelöst bleibt. Dies ist keine Geschichte darüber, was mir persönlich passiert ist, sondern darüber, was hier passiert ist, was unser alltägliches Leben erschütterte und einen unauslöschlichen Eindruck im kollektiven Bewusstsein unserer Stadt hinterließ. Ich erinnere mich an diesen Morgen, als wäre es gestern gewesen. Die Sonne war kaum aufgegangen und warf einen blass-orangefarbenen Schimmer über den Himmel, als ich auf den vertrauten Straßen zur Arbeit fuhr, die unsere Stadt durchzogen. Die Straßen waren belebt mit einer Mischung aus Lastwagen, die Waren über die Bundesstaaten transportierten, Familien auf Sommerurlaub und natürlich einsamen Reisenden, die die Ruhe der offenen Straße suchten. Mein Arbeitsweg führte mich von meinem Viertel am Stadtrand zu meinem Job auf der anderen Seite, eine Strecke, die ich 5 bis 6 Mal pro Woche ohne viel Nachdenken zurücklegte. Doch an diesem Morgen gegen 6.30 Uhr fiel mir etwas ins Auge, das mich veranlasste, kurz langsamer zu fahren. Auf dem Seitenstreifen der Autobahn, etwa eine Meile von dem Punkt entfernt, an dem die Straße durch die belebteren Teile der Stadt führte, stand ein Auto, dessen Fahrertür leicht geöffnet war. Es war ein ungewöhnlicher Anblick für diese Tageszeit, besonders in unserer ruhigen Gegend. Das Auto selbst war eine mittelgroße Limousine, weder besonders alt noch neu. Doch irgendetwas daran war merkwürdig. Vielleicht die Art, wie die Tür offen stand. Oder die Tatsache, dass es in diesem frühen Morgenlicht fast verlassen wirkte. Ich warf einen Blick in meinen Rückspiegel in Erwartung, den Fahrer auszusteigen zu sehen. Aber es gab keine Bewegung, niemand kam dem Auto näher, kein Lebenszeichen. Ich beruhigte mich mit den üblichen logischen Gedanken. Vielleicht musste jemand sich die Beine vertreten oder die Toilette benutzen, ohne in der Stadt anzuhalten. Das Pinkeln in den Bäumen ist hier immer eine Option. Vielleicht gingen sie mit ihrem Hund spazieren. Alle Möglichkeiten machten Sinn und ich überzeugte mich selbst, dass es nichts war, worüber man sich Sorgen machen müsste. Schließlich ist es in einem Ort wie unserem nicht ungewöhnlich, dass Reisende spontane Stopps einlegen. Das passiert einfach. So ist es hier. Ich fuhr weiter, doch das Bild des offenen Autos blieb wie ein Schatten in meinem Kopf, der sich nicht auflösen wollte. Der Rest meines Morgens verlief ereignislos. Ich ging meiner Routine nach und versuchte, das beunruhigende Gefühl in den Hintergrund zu drängen. Doch irgendwie konnte ich den Gedanken an dieses Auto nicht abschütteln, je länger der Tag dauerte. Es war wie ein nagender Zweifel, dass etwas nicht stimmte. Als der Nachmittag kam und ich endlich auf dem Heimweg war, beschloss ich, denselben Weg zurückzufahren, in der Hoffnung, dass der morgendliche Anblick nur ein flüchtiges Ereignis gewesen war. Als ich die Kurve nahm und mich dem vertrauten Abschnitt der Autobahn näherte, sank mir das Herz. Da stand es noch immer, das gleiche Auto an exakt derselben Stelle, und die Fahrertür war immer noch einen Spalt offen. Dieses Mal jedoch stand die Sonne höher am Himmel und warf schärfere Schatten, die den verlassenen Zustand des Autos in einem harschen Licht zeigten. Meine anfänglichen rationalen Gedanken zerfielen unter der Last der Realität. Das konnte kein zufälliger Stopp sein. Irgendetwas war hier falsch. Ich bremste mein Auto vorsichtig hinter dem geparkten Fahrzeug ab. Mit zittrigen Händen griff ich nach meinem Telefon und wählte die Nummer der Nicht-Notrufstelle der Polizei. Mein Kopf raste vor lauter Gedanken. Vielleicht hatte jemand sein Auto in Eile verlassen, vielleicht ein Unfall oder schlimmer noch ein Verbrechen. Ich atmete tief durch, um meine Nerven zu beruhigen, und wählte die Nummer. Nach ein paar Klingelzeichen antwortete eine ruhige, professionelle Stimme: "Nicht Notrufstelle der Polizei. Wie kann ich Ihnen helfen?" "Die Fahrertür ist offen und es sieht nicht so aus, als ob jemand in der Nähe ist." Erleichtert legte ich auf. Mein Blick blieb auf das fragliche Auto gerichtet, das fast schien, als würde es meine wachsende Angst verspotten, indem es weiterhin reglos blieb. Der Rest des Tages war wie in einem Nebel. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren, außer auf dieses Auto und den Beamten, der bald eintreffen würde, um es zu untersuchen. Ich schaute immer wieder aus dem Fenster, halb in der Erwartung, endlich einen Polizeiwagen zu sehen, der neben mir hielt. Doch nichts geschah. Die Arbeit wurde zu einem fernen, unwichtigen Aspekt meines Lebens, während mein Kopf unaufhörlich über die verschiedenen Szenarien nachdachte, die die Anwesenheit dieses Autos erklären könnten. Als ich schließlich am Abend nach Hause kam, überkam mich eine Welle der Erschöpfung Doch das ungelöste Rätsel raubte mir den Schlaf. Ich versuchte, mich mit Fernsehen und Gesprächen abzulenken, aber das Bild dieses verlassenen Autos ließ mich nicht los. Als ich mich schließlich ins Bett legte, hoffte ich, dass die Unruhe des Morgens mit der Nacht vergehen würde. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Am nächsten Morgen weckte mich das grelle Licht meines Handybildschirms, begleitet von der dröhnenden Melodie meines Alarms. Verschlafen griff ich nach dem Gerät und sah eine Eilmeldung, die über meinen Social-Media-Feed blinkte. Einheimischer verschwindet, nachdem verlassenes Auto auf Highway gefunden wurde. Der Artikel enthielt einige zusätzliche Details. Der Mann, dessen Name Matthew war, war ein Handwerker Mitte 30, bekannt für sein freundliches Wesen und seine solide Arbeitsmoral. Er war auf einer privaten Reise, hatte einige seiner Urlaubstage genutzt, um Familie zu besuchen und eine wohlverdiente Pause von seinem Alltag einzulegen. Der letzte Kontakt, den jemand mit ihm hatte, war ein Telefonat mit seinem Bruder in der Nacht, bevor sein Auto verlassen auf der Highway 12 entdeckt wurde. Die Ermittlungen begannen fast sofort. Die Polizei überprüfte die Kennzeichen und kontaktierte Matthews Familie, um seine letzten bekannten Aufenthaltsorte zu rekonstruieren. Laut den Berichten hatte Matthew am Vortag aus einem Motel in einer Stadt etwa 7 Stunden entfernt ausgecheckt. Es gab jedoch Unstimmigkeiten im Zeitplan. Matthew hatte die Angewohnheit, Umwege zu machen und abgelegene Gebiete zu erkunden, was seine Reisezeit offensichtlich verlängern würde. Der genaue Zeitpunkt, zu dem das Auto abgestellt wurde, war unklar. Und ohne Zeitstempel oder Überwachungsmaterial war das Zeitfenster, in dem er das Auto verlassen haben könnte, sehr weit. Die Strafverfolgungsbehörden waren ratlos. Es gab keine Anzeichen für ein Verbrechen, keine eingeschlagenen Fenster, keine Spuren eines Kampfes, nichts fehlte aus dem Auto. Matthews Brieftasche, Waffe und persönliche Gegenstände waren alle noch an Ort und Stelle, als hätte er das Fahrzeug einfach für einen Moment verlassen und nie zurückgekehrt. Such- und Rettungsteams durchkämmten das Gebiet und konzentrierten sich auf den schmalen Fußweg, der vom Auto in ein nahegelegenes Waldstück führte. Es war eine kleine Spur, die letztendlich in einer Sackgasse endete, ohne dass Spuren von Matthew jenseits dieses Punktes gefunden wurden. Etwa 2 Meilen von der Stelle entfernt, an der sein Auto entdeckt wurde, stießen die Suchtrupps auf eine Hütte tief im Wald. Sie fanden ein paar eingeschlagene Fenster und eine eingetretene Tür vor. Der Versuch, den Bewohner zu kontaktieren, blieb erfolglos. Die Ermittler traten ein und entdeckten, dass die Hütte geplündert war. Essen und Vorräte fehlten. Es schien, als sei jemand vor kurzem dort gewesen. Mit der Zeit zog der Fall eine gewisse nationale Aufmerksamkeit auf sich. Das Internet war voller Theorien, von denen jede absurder war als die vorherige. Entführungen durch Außerirdische, Begegnungen mit Kryptiden wie Bigfoot oder gar Verwicklungen in Menschenhandel. Die Menschen waren verzweifelt, das Unerklärliche zu erklären. Die Hütte in der Nähe des Suchgebiets wurde zu einem zentralen Punkt der Spekulationen. Sie war nur eine kleine, heruntergekommene Struktur, die einst einer Familie aus der Stadt als Sommerhaus diente. Die eingeschlagenen Fenster und die fehlenden Vorräte deuteten auf eine mögliche Verbindung hin, doch ohne konkrete Beweise blieb sie nur ein weiteres Puzzlestück, das ins Leere führte. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr Fragen tauchten auf. Warum würde Matthew, ein Mann mit einem festen Job und einer vielversprechenden Zukunft, einfach so verschwinden? Was hätte ihn dazu bringen können, sein Auto zu verlassen und in den dichten Wald zu gehen, ohne jemals wieder zurückzukehren? Die Gemeinschaft war gespalten. Einige hielten an der Hoffnung fest, dass er noch lebte und darauf wartete, gefunden zu werden, während andere glaubten, dass er ein tragisches Ende in der unerbittlichen Wildnis gefunden hatte. Die Polizei arbeitete unermüdlich, doch der Mangel an Beweisen machte Fortschritte quälend langsam. Sie befragten jeden, der etwas Ungewöhnliches gesehen haben könnte, durchsuchten die Gegend nach Hinweisen und gingen jeder noch so kleinen Spur nach. Doch jeder Versuch führte wieder zurück zu demselben frustrierenden Stillstand. Matthew war verschwunden und niemand wusste, wohin oder was mit ihm geschehen war. Matthews Frau trat mehrmals in den Nachrichten auf, gab Interviews und bat die Öffentlichkeit um Informationen, die sie wieder mit ihrem Ehemann vereinen könnten. Sie erklärte, dass er jedes Jahr kleine Roadtrips unternahm und dass so etwas noch nie zuvor passiert sei. Sie war überzeugt, dass andere Parteien involviert sein mussten. Als die Wochen zu Monaten wurden, ließ die Intensität der Suche nach. Die Medien berichteten über andere Geschichten und das öffentliche Interesse schwand. Doch die lokale Gemeinschaft konnte nicht wirklich weitermachen. Die unbeantworteten Fragen blieben und schufen eine Atmosphäre der Unruhe, die sich wie ein dichter Nebel über die Stadt legte. Die Straßen, die einst so vertraut waren, wirkten plötzlich bedrohlich. Jeder Meilenstein erinnerte an das Unbekannte, das uns durch die Finger geglitten war. Ich ertappte mich immer wieder dabei, die Details jenes Morgens und Nachmittags zu durchdenken, in der verzweifelten Hoffnung herauszufinden, was mit Matthew passiert sein könnte. Die Tatsache, dass sein Auto einfach so mit offener Tür abgestellt wurde, deutete darauf hin, dass etwas Außergewöhnliches geschehen war. Es war kein einfacher Stopp am Straßenrand. Es war eine bewusste Handlung, eine Entscheidung von ihm, das Auto unbeaufsichtigt an einem Ort zurückzulassen, wo es nicht hingehörte. Und doch hatte niemand gesehen, wie er es verließ. Es gab keine Fußspuren oder andere Hinweise darauf, wohin er gegangen sein könnte. Die Hütte in der Nähe des Suchgebiets wurde zum Symbol für das Rätsel. Eine greifbare Verbindung zu den schwer fassbaren Antworten, nach denen wir uns alle sehnten. Als die Suchmannschaften sie entdeckten, waren die eingeschlagenen Fenster und die fehlenden Vorräte die einzigen Hinweise, die zurückblieben. Es war, als hätte jemand oder etwas den Ort betreten, ohne einen klaren Grund oder ein klares Motiv zu hinterlassen. Die Tatsache, dass die Hütte ein Sommerhaus einer Familie aus der Stadt war, fügte dem Ganzen eine weitere Ebene der Komplexität hinzu. Wer hätte Zugang zu ihr gehabt? Wer wusste überhaupt, dass sie dort war? War es ein Zufall, dass sie genau zur gleichen Zeit eingebrochen wurde, als Matthew verschwand? Oder war es schlichtweg nichts von Bedeutung? Die Theorien entwickelten sich weiter, befeuert von Online-Foren und sozialen Medien, die sich der Lösung ungelöster Fälle und unerklärlicher Phänomene widmeten. Einige glaubten, dass Matthew auf etwas gestoßen war, das er nicht hätte sehen sollen, etwas, das ihn zwang, sich in den Wald zu begeben, um sich zu verstecken oder andere zu schützen. Andere spekulierten, dass er von einer mysteriösen Kraft, sei es übernatürlich oder nicht, entführt wurde und keinerlei Spuren hinterließ. Der Mangel an handfesten Beweisen machte jede Theorie gleichermaßen plausibel und gleichermaßen beunruhigend. Da die Ermittlungen ins Stocken gerieten, musste sich die Gemeinde mit der Ungewissheit abfinden. Es war eine bittere Erinnerung daran, dass nicht alle Rätsel gelöst werden können und einige Vermisstenfälle für immer im Dunkeln bleiben. Matthews Verschwinden wurde zu einer Warnung für Roadtripper und Einheimische gleichermaßen. Eine Geschichte, die am Lagerfeuer erzählt wurde, begleitet von einem Gefühl des Unbehagens. Für mich persönlich hinterließ der Vorfall einen bleibenden Eindruck. Ich konnte mich nicht des Gefühls erwehren, dass etwas dort draußen war. Etwas, das Matthew genommen hatte und sich weigerte, ihn loszulassen. Jedes Mal, wenn ich die Highway 12 entlangfuhr, konnte ich nicht anders, als zu der Stelle hinüberzusehen, an der sein Auto gefunden worden war, halb erwartend, es dort wieder stehen zu sehen, als würde es darauf warten, dass jemand es bemerkt. Die Jahre vergingen, doch der Fall blieb ungelöst. Die aktive Ermittlungsarbeit ließ nach, doch die Polizei behielt den Fall in ihren Akten, in der Hoffnung, dass irgendwann neue Beweise oder Hinweise auftauchen würden. Matthews Familie hielt an ihrer Hoffnung fest, weigerte sich zu glauben, dass ihr geliebter Mensch einfach spurlos verschwunden war. Sie organisierten Suchtrupps, hielten Mahnwachen ab und arbeiteten unermüdlich daran, den Fall lebendig zu halten, auch wenn die Welt um sie herum weitermachte. Das Internet summte weiterhin vor Spekulationen. Blogs, Foren und soziale Medien, die sich ungelösten Rätseln widmeten, stellten Matthews Verschwinden prominent heraus. Sie trugen eigene Theorien bei und durchsuchten alle verfügbaren Informationen nach weiteren Hinweisen. Doch die Anonymität des Internets führte auch zu unbegründeten Gerüchten und Verschwörungstheorien, die die Wahrheit nur weiter verwischten. Einer der hartnäckigsten Gedanken war, dass Matthew während seiner Fahrt auf etwas Unerklärliches gestoßen war. Etwas, das die natürliche Welt überstieg. Die Vorstellung einer übernatürlichen Macht, vielleicht ein Wächter der Autobahn oder eine Manifestation der kollektiven Ängste der Stadt, begann in einigen Kreisen Fuß zu fassen. Geschichten von seltsamen Lichtern am Himmel, unheimlichen Geräuschen aus den Wäldern und unerklärlichen Phänomenen, die mit Matthews Verschwinden zusammenfielen, tauchten auf. Andere Theorien deuteten darauf hin, dass Matthew unwissentlich in etwas Gefährliches verwickelt wurde, was zu seinem Verschwinden führte. Vielleicht wurde er von jemandem mit einem Groll ins Visier genommen oder stolperte versehentlich über illegale Aktivitäten in den abgelegenen Gegenden um die Stadt. Der Mangel an Beweisen machte es unmöglich, diese Vermutungen zu bestätigen oder zu widerlegen. und ließ nur die nagende Möglichkeit zurück, dass Matthews Verschwinden Teil von etwas Größerem war. Das Rätsel bleibt ungelöst und die dunklen Fragen rund um Matthews Schicksal verweilen weiterhin wie ein Schatten über der Stadt. Eine andere seltsame Beobachtung war ein weiteres Auto, das angeblich in der Gegend gesehen wurde. Es wurde jedoch nie mehr darüber berichtet und die Spur verlief im Sand. Die Hütte im Suchgebiet blieb ein Punkt von Interesse. Manche glaubten, sie sei ein Versteck für jemanden, der in Matthews Verschwinden verwickelt war. Andere meinten, es könnte eine Falle gewesen sein, um ihn in den Wald zu locken. Die eingeschlagenen Fenster und die fehlenden Vorräte deuteten darauf hin, dass jemand dort gewesen war. Aber ohne weitere Beweise war es unmöglich, definitive Schlüsse zu ziehen. Eine weitere merkwürdige Wendung war die angebliche Unkooperativität der Familie, der die Hütte gehörte. Sie beantworteten die Fragen der Polizei nicht bereitwillig und schienen Informationen zurückzuhalten. Mit der Zeit verschwand der Fall aus den Schlagzeilen, doch aus dem kollektiven Gedächtnis der Stadt wurde er nie gelöscht. Er wurde Teil der örtlichen Legenden, eine Geschichte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, als Mahnung vor den Gefahren, die auch in den friedlichsten Gegenden lauern können. Neue Einwohner der Stadt hörten die Geschichte nur in Bruchstücken, geflüstert mit einer Mischung aus Neugier und Angst. Viele mieden es, die Highway 12 nachts zu befahren, aus Angst vor dem Unbekannten, das sie jenseits der Straßenlaternen erwarten könnte. Für mich persönlich wurde das Rätsel um Matthews Verschwinden zu einem konstanten Hintergrundrauschen in meinem Leben. Es war eine Frage, die sich ständig in meinem Kopf wiederholte. Ein Puzzle mit fehlenden Teilen, das ich nicht ignorieren konnte. Immer wieder zog es mich zu der Geschichte hin auf der Suche nach neuen Informationen oder Entwicklungen, in der Hoffnung, dass eines Tages die Wahrheit ans Licht kommen würde. Doch mit den Jahren wurde klar, dass einige Rätsel dazu bestimmt sind, ungelöst zu bleiben. Ihre Antworten gehen in der Zeit verloren, verschluckt vom unaufhaltsamen Voranschreiten des Unbekannten. Eines der beunruhigendsten Aspekte des Falls war für mich die völlige Abwesenheit von Beweisen. Es wurde nie eine Leiche gefunden, keine persönlichen Gegenstände abseits derer im Auto und keine Zeugen traten vor, die Einblicke geben konnten, was passiert sein könnte. Es war buchstäblich, als hätte Matthew einfach aufgehört zu existieren, verschluckt von den Straßen, die er bereist hatte. Die Ermittlungen bleiben offiziell offen, doch ohne neue Hinweise oder Beweise wird Matthews Verschwinden wahrscheinlich weiterhin ein Rätsel bleiben. Es ist eine Geschichte, die ein Loch in das Leben seiner Familie und seiner Gemeinschaft gerissen hat und in das Leben all derer, die nach Antworten suchen, wo keine zu finden sind. Als ich in der 8. Klasse war, gab mein Vater eine Menge Geld aus und kaufte sich das Auto seiner Träume. Ich war damals viel zu jung, um zu fahren, also erinnere ich mich nicht an die Spezifikationen, aber das Wesentliche ist, dass er ein Cabrio BMW Z4 kaufte. Es war durch und durch Silber, mit Chrom und Glas als Akzenten. Es war eine absolut wunderschöne Maschine und hatte jede Menge Power unter der Haube. Im ersten Jahr, nachdem er es gekauft hatte, wollte er mit mir einen Roadtrip machen. Eine Möglichkeit zu feiern, eine Möglichkeit, sich zu verbinden und das neue Auto einzufahren. Er sagte sogar, dass er mir ein paar Fahrstunden geben würde. Alles klang nach Spaß, also packten wir, als die Schule zu Ende war, an diesem Sommer unsere Sachen und fuhren für etwa eine Woche los. Wir konnten nicht viel mehr an Kleidung und Vorräten im Kofferraum und auf dem Rücksitz unterbringen. Wenn du noch nie einen Z4 gesehen hast, google es. Z4s sind sehr kleine Autos. Aber es war trotzdem lustig und wir hatten eine gute Vorstellung davon, wohin wir fuhren, da mein Vater und ich unsere Reise etwa 1 bis 2 Monate lang grob geplant hatten. Zuerst fuhren wir nach Norden, dann schossen wir nach Westen, bevor wir die Küstenstraße durch Kalifornien nahmen. Wir hörten Musik, redeten über das Leben, erzählten Geschichten aus den guten alten Zeiten, typische Vater-Sohn-Sachen. Wir erzählten sogar Rätsel und Witze, einige meiner Lieblingsbeschäftigungen. Wir sahen alle möglichen schönen Landschaften, hauptsächlich Schluchten und Täler im Südwesten und Nordwesten der USA. Es war cool und ich liebte jede Minute davon. Halten war auch ein Spaß. Ich war ein dicker Junge, also liebte ich all das Fastfood an den Tankstellen und wir aßen viel Chips, Jerky, Soda, fettige Burger, alles davon. Manchmal hielten wir an schöneren Hotels und das brachte meinen Vater dazu, nach besseren Restaurants zu suchen, in denen wir essen konnten. Es war eine coole Dichotomie und schien uns beide zufriedenzustellen. Eines Nachts fuhren wir in eine mittelgroße Stadt, deren Name mir nicht einfällt. Litchfield oder Lybrook oder so ähnlich. Dies war einer der Stopps, an denen wir ein schönes Hotelzimmer bekamen. Wir gingen zum Pool und schlenderten dann ein wenig durch die Innenstadt. Ich erinnere mich, dass wir beide einfach nur die Damen ansahen. Wirklich jede einzelne Frau, die wir sahen, war schöner als die letzte. »Es muss etwas im Wasser hier drin sein, Sohn«, erinnere ich mich, dass mein Vater sagte. »Vielleicht wirst du morgen schon alleine unterwegs sein.« Ich wollte nicht wie ein großes Baby erscheinen, da technisch gesehen nichts wirklich passiert war, aber es war trotzdem merkwürdig. Ich erinnere mich, dass ich noch einen langen Blick auf die Menschenmenge warf, als ich die Tür hinter mir schloss und das Riegelschloss umdrehte, bis es verriegelt war. Unser Zimmer war im Erdgeschoss, naja, das ganze Hotel war im Erdgeschoss, also war es nicht besonders schick oder anything. Es hatte auch keine besonders gute Sicherheit. Es war eine Standard-Hoteltür mit einem Standard-Doppelschließsystem, einem Riegel und einer Kette. Ein großes Fenster war direkt neben der Tür mit zugezogenen Vorhängen. Ziemlich typisch. Wir ließen uns nieder und ich begann, ein paar Erdnuss-M&Ms zu essen, was auch eine Art Grundnahrungsmittel für diese Roadtrips war, weil es die Lieblingssüßigkeit meines Vaters war. Wir sahen Wiederholungen von Seinfeld, als ich die ersten Rufe von draußen hörte. Ich drehte mich um und spähte hinaus, aber mein Vater sah einfach weiter TV. Der Typ schien unerschütterlich. »Denkst du, die sind einfach nur betrunken da draußen oder so?«, fragte ich. »Geht uns nichts an«, war alles, was mein Vater sagte. Ich nickte und fühlte, dass ich da eine wertvolle Lebenslektion gelernt hatte. Als es 21 Uhr wurde, waren wir beide ziemlich müde. Also beschlossen wir, ins Bett zu gehen. Die Leute draußen schienen sich beruhigt zu haben. Und wir wollten bis spätestens 6 oder 7 Uhr morgens aus der Stadt, um im Zeitplan zu bleiben. Also schien es sinnvoll, sofort ins Bett zu gehen. Wir machten unser übliches Badritual und gingen dann ins Bett. Ich konnte allerdings nicht sofort einschlafen. Mein Vater hat diese magische Fähigkeit, überall und jederzeit einzuschlafen, egal was gerade passiert. Er schnarchte laut wie ein Ochse und draußen hörte ich, dass die Stimmen wieder lauter wurden. Meine Angst wurde noch verstärkt durch die Tatsache, dass ich alleine war, zumindest der Einzige, der wach war. Es macht alles viel schlimmer, wenn du der Einzige bist, der mitbekommt, was draußen wirklich passiert. Es klang wie eine ziemlich gewöhnliche Party im Freien, aber nachdem ich eine Weile lauschte, änderte sich etwas. Anstatt von Jubel und Stimmung zu hören, klangen die Stimmen zunehmend erhitzt und aufgebracht. Ich sah ständig auf die Uhr und gegen 22.30 Uhr nahm die Aufregung zu und um 23.30 Uhr schrien die Leute sich schon richtig an. Ich konnte hören, wie ein paar Leute versuchten zu schlichten, aber was auch immer gerade passierte, es geriet schnell aus der Kontrolle. Plötzlich hörte das Schnarchen auf. Mein Vater sprang aus dem Bett, zog sich schnell ein Shirt an und ging zum Fenster. Er spähte durch die Jalousien und ich hatte meine Augen einen Spalt offen, um seinen Gesichtsausdruck zu sehen. Er hatte eine perfekte Pokerface und beobachtete einfach, was draußen geschah. Mein Vater war ein ehemaliger Marinesoldat und ehrlich gesagt hatten wir bei Familientreffen und Zusammenkünften schon Gerüchte gehört, dass er in seiner Jugend einen Mann in einem Kneipenkampf zu Tode geprügelt und die Stadt danach verlassen hatte. Ein Mangel an Beweisen hatte ihn daran gehindert, ins Gefängnis zu kommen. »Was geht da draußen ab, Dad?«, fragte ich. »Einfach ein paar Betrunkene«, war seine Antwort. Mein Vater war auch schon seit ein paar Jahren trocken und hatte eine besondere Abneigung gegen Leute, die in der Öffentlichkeit betrunken waren. Er war ziemlich einflussreich, was ich damit sagen will. Und jetzt waren da eine Menge Fremder, die ihn mitten in der Nacht wach machten. Jegliche Angst, die ich hatte, verschwand schnell. Die Stimmen draußen wurden immer lauter, aber mein Vater ließ sich nichts anmerken. Er zog sich Shorts und Schuhe an und ging zur Tür. »Unter meinem Kopfkissen liegt eine Waffe«, sagte er. »Pass auf und öffne niemandem die Tür.« Damit verschwand mein Vater in der Dunkelheit. Ich sprang aus dem Bett, stellte mich ans Fenster und blickte hinaus. Es hatte einen dieser schweren Vorhänge, die fast wie eine Decke aussahen, und ich zog ein Stück zurück und spähte hinaus. Ich konnte die Geräusche, die ich vorher gehört hatte, jetzt genauer zuordnen. Da war eine kleine Grillparty auf dem Parkplatz des Hotels ganz am Ende. Einer der Trucks schien von einer Straßenbaufirma zu sein, mit Kegeln und anderem Kram auf der Ladefläche. Auf der Seite des Fahrzeugs stand auch »Bauunternehmen« drauf. Ein echtes Arbeitstier. Mein Vater näherte sich der Gruppe aus den Schatten. Er schlich sich an der Seite des Gebäudes entlang, versteckte sich in den dunklen Ecken und wartete, bis er fast direkt auf sie zutrat, um sich dann bemerkbar zu machen. Als er auftauchte, zuckte die Menge kurz zurück, dann wurde es wieder still. Ich konnte die Worte nicht hören, aber mein Vater sprach und gestikulierte in Richtung des Hotelzimmers und dann auf sein Auto. Alle nickten mit. Dann sagte er, »Gute Nacht.« Er hatte irgendwie immer diese Polizeiaura, also hörten die Leute ihm normalerweise zu. Er kam zurück ins Zimmer, schob den Schlüssel in die Tür und setzte sich auf das Bett. »So viel zum Schlafen«, sagte er und schaute auf sein Handy. »Du solltest versuchen, noch ein wenig zu schlafen. Es sollte jetzt alles gut sein.« Mit dem Moment der Stille und der Sicherheit meines Vaters schlief ich einfach ein. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe, aber was wie nur Sekunden schien, wurde ich plötzlich von einem lauten Klopfen an der Tür geweckt. Ich erinnerte mich an das, was mein Vater mir gesagt hatte, öffne niemandem die Tür. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich im Kopf, dass er noch draußen war, dass keine Zeit vergangen war und ich einfach eingeschlafen war, während er sein erstes Gespräch mit denen draußen hatte. Ich sprang panisch aus dem Bett und stürmte zur Tür, nur um eine schwere Hand auf meiner Schulter zu spüren. Erschrocken drehte ich mich um und da war mein Vater, der auf der Bettkante saß. »Wir sind alle hier, alles gut«, versicherte er mir. »Das ist nur dieser Unsinn draußen.« Er projizierte Selbstvertrauen, aber ich konnte sehen, dass er ein wenig durcheinander war. Vielleicht hatte er auch geschlafen und wusste jetzt nicht genau, was draußen vor sich ging. Wer auch immer an der Tür war, hörte nicht auf zu klopfen und begann dann, durch die Wände zu rufen, »Helft mir bitte! Lasst mich rein!« Er sagte mir, die Polizei anzurufen. Jeder Hinweis auf den Tod war ein Grund, die Polizei zu rufen. Ich nahm sein Handy, aber in meiner dummen, kindlichen Zuversicht wählte ich die 911-Nummer, aber drückte den Anruf-Button nicht. Ich sprang aus dem Bett und ging zu meinem Vater, um hinauszusehen. Da war eine kleine Menschenmenge, die von hinter diesem Mann heranrückte. Dieselben Leute wie vorher. Ich betrachtete den Mann an der Tür und erkannte ihn nicht wirklich. Er war anders gekleidet als die anderen. Erst da bemerkte ich das Logo auf seiner Kleidung. Es war dasselbe wie auf dem Fahrzeug der Arbeiter im hinteren Teil des Parkplatzes. »Dad, ich glaube, das ist sein Truck«, sagte ich und deutete hinaus. »Was meinst du?«, fragte er. So schnell wie möglich versuchte ich zu erklären, was mir durch den Kopf ging. Der Mann versuchte einfach nur, zu seinem Arbeitstruck zu kommen, als die betrunkenen Leute anfingen, ihn zu ärgern. Ich wusste nicht, ob ich richtig war, aber in diesem Moment machte es irgendwie Sinn. Mein Vater zeigte auf den Mann, der gerade dabei war, unsere Tür einzutreten, und rief eine Frage, »Ist das dein Truck da draußen?« Der Mann versuchte immer noch, in das Zimmer zu stürmen, aber mein Vater blockierte ihn fest. »Ich habe gerade die Polizei gerufen«, rief er über die Stimmen, die plötzlich alle still wurden. Ich merkte erst dann, dass ich die Polizei nie wirklich angerufen hatte, aber als ich alle sehen konnte, wie sie die Flucht ergriffen, dachte ich, es sei vorbei. Der Mann vor der Tür ließ sich gegen die Außenwand sinken und begann, alles zu erklären. »Ich bin ein paar Türen weitergeblieben«, sagte er. »Ich war ein paar Bier trinken, als ich den Rückweg zum Hotel gemacht habe. Sofort bemerkte ich den Krach um meinen Truck. Dann erklärte er, dass er in der Stadt war, um einen Job zu beenden und nicht wollte, dass etwas mit seiner Ausrüstung passierte. Ich habe einfach darum gebeten, dass sie sich von meinem Fahrzeug entfernen. Die Gruppe war inzwischen ordentlich betrunken und auch der Straßenarbeiter war nicht in bester Verfassung. Was als einfache Bitte begann, entwickelte sich schnell zu einem hitzigen Streit. Der Einzelgänger war zahlenmäßig unterlegen. Ein Stoß führte zu dem nächsten, bis der Mann plötzlich von der Gruppe umzingelt war. Er sagte, er habe sich gewehrt und versucht, sich einen Weg nach draußen zu bahnen, aber sie hätten ihn ziemlich gut verprügelt. Es war offensichtlich, dass sein Zimmerschlüssel während der Auseinandersetzung aus seiner Tasche gefallen war. Jetzt klopfte er Tür zu Tür und flehte um Hilfe, während die Leute ihm hinterherjagten. Nun, das war zumindest ein Teil der Geschichte. Der Nachtportier hatte einen Teil des Vorfalls aus seinem Büro gesehen und er hatte tatsächlich die Polizei gerufen. Die Polizisten tauchten plötzlich wie aus dem Nichts auf, genauso wie mein Vater. Ihre Streifenwagen rollten auf den Parkplatz, ohne ein einziges Licht zu zeigen, geschweige denn eine Sirene. Sie umzingelten alle, die noch nicht geflüchtet waren, und dann kam die ganze Wahrheit ans Licht. Es stellte sich heraus, dass der Straßenarbeiter tatsächlich ein paar Bier in einer Bar in der Nähe getrunken hatte, aber das war auch der Fall bei der gesamten Gruppe. Worte wurden ausgetauscht, bis der Barkeeper schließlich alle rauswarf. Als sie durch die Straßen zogen und Trash-Talk betrieben, erkannten sie den Truck des Mannes auf dem Hotelparkplatz. Sie kauften einen Kasten Bier und veranstalteten ein kleines Grillfest an seinem Auto, nur damit sie ihm die letzten Worte entgegenschmettern konnten. Wieder begann der Einzelgänger mit der Gruppe zu streiten, nur um zu merken, dass es keinen Türsteher mehr gab, der ihn beschützen konnte. Im nächsten Moment fand er sich selbst an einer fremden Tür wieder, klopfend und um Hilfe flehend. Als die Polizei eintraf, wurde es sehr still. Die Leute rannten davon und diejenigen, die es nicht taten, wurden festgehalten und befragt. Mein Vater und ich mussten keine Aussage machen, und da ich es war, der die Polizei nicht angerufen hatte, schlossen wir einfach die Tür und gingen wieder ins Bett. Der Einzige, der verhaftet wurde, war der Straßenarbeiter. Am nächsten Morgen, als wir abreisten, stand sein Truck immer noch auf dem Parkplatz. Ich bin ein Amateurfotograf und habe eine Besessenheit für die Natur. Das bedeutet, dass ich es liebe, sowohl Standbilder als auch Actionaufnahmen von Landschaften zu machen, ebenso wie lange Belichtungsaufnahmen von Flüssen, Adlern, Überseen und Mondpanoramen. Ich bin kein Profi, aber ich liebe es, mit verschiedenen Arten der Fotografie zu experimentieren. Es gab eine Zeit, in der ich besessen davon war, diese perfekten Aufnahmen von einem Blitz zu machen. Ich hatte all diese coolen Sammlungen von völlig verrückten Bildern gesehen, bei denen Blitze wie ein Spinnennetz von einem einzigen Punkt ausgingen und das gesamte Bild ausfüllten. Und natürlich waren die coolen Aufnahmen solche, bei denen ein einzelner Blitz eine unglaublich lange Strecke über das Bild zog. Diese Fotos sind heutzutage ziemlich verbreitet auf Facebook und Instagram, und ich bin sicher, du weißt, wovon ich rede. Meine Freundin und ich machten uns auf eine Roadtrip-Reise, um so eine Aufnahme selbst zu machen. Wir hatten unsere Recherchen gemacht und herausgefunden, wo viele dieser Fotos im Südwesten gemacht wurden. Es gibt eine Zeit im Jahr, die als Monsun bekannt ist, in der katastrophale Regenfälle sich über Hunderte von Meilen erstrecken können. Während dieser heftigen Regenfälle baut sich Energie in den Wolken auf, was zu gewaltigem Donner und Blitz führt. Wir brachen auf in den südwestlichsten Teil der USA, den Four Corners USA. Hier treffen Arizona, New Mexico, Utah und Colorado an einem perfekten Punkt zusammen, der einzige Ort, an dem man in 4 Staaten gleichzeitig sein kann. Mir war das alles ziemlich egal. Ich hatte nur online gelesen, dass dies eine hervorragende Gegend für Blitzfotografie während des Monsuns war und es mir ermöglichen würde, Stürme in jeden dieser Staaten zu verfolgen, um vielleicht einen dieser tollen Aufnahmen zu erwischen, nach denen ich suchte. Ich hatte die Reise mit einer Freundin geplant, um das ganz offen zu sagen, wir sind beide Frauen. Cass war immer die, die zustimmte, bei meinen spontanen Fotoshootings mitzukommen, und das hier war die längste Fahrt für uns bisher, was wahrscheinlich ihre Lust mitzukommen nur noch verstärkte. Wenn ich die Amateurfotografin war, war Cass das Stand-in-Model. Wir machten uns auf den Weg mit einer gemischten Sammlung von Ausstattungen, natürlich all meiner Fotografieausrüstung sowie unserer normalen Kleidung, aber wir hatten auch eine Menge zufälliger Requisiten sowie Kostüme und Accessoires für Cass, mit denen sie in unseren Fotoserien herumspielen konnte. Sie mochte es, kleine Erzählungen in einige unserer Fotostrecken einzubauen, was wirklich künstlerisch und einzigartig war. Wir hatten auch etwas zufällige Campingausrüstung dabei, falls wir kein Geld mehr hatten oder es keine Hotels in der Nähe gab. Wir wollten auf alles vorbereitet sein, was rückblickend ehrlich gesagt eine ziemlich große Herausforderung war. 2 junge Frauen, die alleine durch die Hälfte des Landes in ein Ziel mitten im Nirgendwo reisten. Du kannst dir den Rest ausrechnen. Wir fuhren los und hatten keine Probleme. Das Wetter war gut, zumindest während der Fahrt, und das Auto fuhr reibungslos. Wir überquerten mehrere Staatsgrenzen, nahmen an einem zufälligen Konzert teil, bei dem ich einige coole Filmaufnahmen machte, und schließlich erreichten wir Colorado. Wir übernachteten in Trinidad, bevor wir am nächsten Morgen einen letzten Abschnitt der Reise machten. Eine absolut wunderschöne südliche Fahrt, die uns durch Städte wie Durango und Cortez führte. Es war eine der märchenhaftesten Fahrten, die ich bis heute gemacht habe. Dann fuhren wir in die rollenden Badlands, die diese 4 rauen Staaten miteinander verbanden. Besser hätten wir die Zeit nicht treffen können. Cass und ich konnten tatsächlich die Wolken in der Ferne aufbauen sehen, vage in Richtung unseres Ziels. »Verdammt, wir haben es genau getroffen«, rief Cass aus dem Fenster. Wir rollten die Fenster herunter und wurden von der warmen, schweren Luft empfangen, die mit den Monsunen einherging. die Luftfeuchtigkeit und der Druck stiegen so an, dass sie die Wolken zwangen, die ganze Feuchtigkeit wieder auf den Boden abzugeben. Ich sagte, es zahlt sich aus, eigene Recherchen zu machen. Wir hatten ein paar Monate mit der Planung dieser Reise verbracht, also kamen wir nicht völlig blind an. Vor uns sahen wir, wie sich die Wolken zu einer hohen schwarzen Form auftürmten. Es sah aus wie aus einem Film, als müsste irgendwo in der Nähe ein Vulkan sein, der Lava und Rauch in alle Richtungen spuckte. Als wir näher kamen, werde ich das nie vergessen. Cass und ich konnten buchstäblich die Elektrizität in der Luft spüren. Die Haare an unseren Armen und Beinen begannen sich aufzustellen. Es war wie statische Aufladung in der Nähe, aber es war alles nur Energie von den Wolken. Sogar die Haare auf unseren Köpfen fingen an, sich aufzustellen. Als wir uns dem Four Corners Besucherzentrum näherten, weiß ich nicht, wie es normalerweise aussieht, aber als wir dort ankamen, verwandelte es sich langsam in eine Geisterstadt. Der Regen hatte noch nicht begonnen, aber die Dunkelheit und der eisige Wind trieben alle Touristen zurück in ihre Autos. Als wir zum ersten Mal dort ankamen, waren wahrscheinlich etwa 30 Leute herumgelaufen, genauso viele Autos auf dem Parkplatz. Als wir unsere Jacken und Kameras holten, hatten sich die meisten schon in ihre Autos zurückgezogen und wollten nur noch auf die Straße und aus dem Sturm heraus. Trotzdem war noch eine kleine Gruppe von Leuten da, ein paar Familien, einige ältere Paare und natürlich einige Einzelgänger mit Kameras oder einfach nur ihren Handys. Das Four Corners ist ein ziemlich abgelegener Ort, auch für ein Besucherzentrum. Es sind nur ein paar Gebäude, dann ein paar Stände mit zufälligen Informationen und dann gibt es eine große Betonschlange mit einer Reihe von Kreisen, die anzeigt, wo die Staatsgrenzen sind und in welchem Staat man sich befindet, wenn man durch sie hindurchgeht. Im absoluten Zentrum befindet sich ein Platz, an dem eine Person gleichzeitig in vier Staaten stehen kann. Also stellten wir uns in die kurze Schlange, um unser Foto zu machen. Als wir unsere Fotos gemacht hatten, war der Sturm in vollem Gange. Die ersten Regentropfen fielen, große, fette, die nicht zu entkommen waren. Die wenigen Leute, die noch da waren, liefen alle in den Parkplatz, um ins Auto zu kommen. Cass und ich kicherten, während wir versuchten, unsere Requisiten und Kameraausrüstung trocken zu halten, als uns etwas erschütterte. Der erste große Donnerschlag, gefolgt von einem verrückten Blitz, der direkt über uns hinwegzog. Er war so nah, dass wir ihn in der Luft spüren konnten, genau wie vorher. Cass und ich sprangen sofort auf den Vordersitz meines Autos und sahen, wie das Wasser gegen das Glas spritzte. Das war es. Das hatten wir gesucht. Wir setzten uns auf den Vordersitz und sahen, wie sich die Reihe der leuchtenden roten Rücklichter in die wachsende Dunkelheit entfernte. Es war erst der Nachmittag, aber der Sturm verdunkelte jeden Tageshinweis. Es fühlte sich an wie am Abend, aber wir waren voller Energie bereit, coole Fotos zu machen. Fotos. Ich erinnere mich, dass wir die Heizung voll aufgedreht hatten, um die Fenster vor dem Beschlagen zu schützen, während wir einen kleinen Snack aßen und darauf warteten zu sehen, wo der Blitz zuschlagen würde. Es schien alles aus dem Nordwesten, aus Utah zu kommen, aber es schien auch ein zweiter Sturm aus dem Süden oder vielleicht aus Arizona zu kommen. Vielleicht war das der Grund, warum es so verrückt wurde, dachte ich. Es sieht aus, als würden zwei Stürme zusammenkommen. Wie dem auch sei, der Regen war stürmisch, als ich aus dem Fenster sah und die vage Umrisse eines Autos auf der gegenüberliegenden Seite sah. Es sah so aus, als würde jemand anderes auch im Sturm bleiben. Gerade als ich mich darauf vorbereitete, es zu erwähnen, sah ich, wie die Fahrertür aufschwang und eine Person in den Regen sprang. Cass und ich waren beide fassungslos. Wer würde so mutig sein, in so einem Chaos herumzulaufen? Der harte Boden draußen verwandelte sich schnell in Matsch und oben drohte der Blitz jeden zu treffen, der es wagte. Trotzdem waren wir ein bisschen neidisch. Es war genau das Verhalten, das wir immer versuchten nachzuahmen. Sorglose Einstellung, entspannte Stimmung, jung und wild, all das Zeug. Natürlich begannen wir uns gegenseitig zu motivieren, die Türen aufzureißen und einfach in den Regen zu rennen. Es würde nicht viel brauchen. Wir wollten uns einfach befreien, solange der Sturm noch tobte. Gerade als ich begann, die Tür zu öffnen, packte Cass mich und sagte, ich solle warten. »Warum?«, fragte ich. »Schau«, sagte sie und nickte durch ihr Fenster. Draußen konnten wir die Geistergestalt eines Fremden sehen, der anfing, seine Kleidung auszuziehen. Wir waren uns nicht sicher, ob der Fahrer ein Mann oder eine Frau war, aber jetzt war es offensichtlich, dass es ein Mann war. Er riss sein Hemd ab, wirbelte es über seinen Kopf und ließ es dann etwa 6 Meter weit fliegen. Danach begann er, wild in jede Richtung zu springen und zu tanzen. Er verlor immer mehr Kleidung, bis er schließlich völlig nackt war. Unser Kichern hörte auf, als wir in entsetztem Horror zusahen, wie dieser Typ in den Pfützen platschte, sich im Matsch wälzte und versuchte, den Regen mit seinen Händen zu fangen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühlten wir uns beide extrem unwohl, ihn heimlich zu beobachten. Es machte alles noch seltsamer, als wäre es ein privater, bizarrer Film, bei dem wir die Front-Row-Tickets hatten. Dann begann er, sich dem Auto zu nähern. Es war nicht sofort direkt, aber als er näher kam, war die Bewegung unverkennbar. Er machte einen Kreis um das ganze Auto, bevor er zum Beifahrerfenster kam, die Hände schalenförmig vor das Glas legte und hineinschaute. Cass war auf dieser Seite des Autos und quetschte sich ganz nach innen zur Mittelkonsole und in meinen Sitz. Ich weiß nicht, wann es begann, aber plötzlich war das Auto voller Schreie. Der Typ starrte erst überrascht, dann mit Freude zu uns. Er lächelte, winkte und zog dann an der Tür. Gott sei Dank war sie verriegelt, alle Türen waren es, aber das hielt ihn nicht davon ab, an jeder Tür zu ziehen und es immer wieder zu versuchen, sogar am Kofferraum. Als das nicht funktionierte, begann er zum Himmel zu johlen. An diesem Punkt hatte ich genug. Ich startete den Motor und schaltete in den Rückwärtsgang. Ich begann, den Rückweg zum Ausgang zu nehmen. Mit all dem Matsch, den Schlaglöchern und der schlechten Sicht durch die Windschutzscheibe konnte ich nur mit 8-10 km/h fahren. Dieser Spinner lief immer noch Runden um uns und hatte keine Schwierigkeiten mitzuhalten. Nach etwa einem halben Kilometer gab er schließlich auf und drehte sich einfach um, joggte zurück zum Parkplatz, mitten hinein in den Sturm. Bis heute haben wir immer noch keine Ahnung, wer dieser Typ war oder was er da gemacht hat. Er war ein gepflegt aussehender weißer Mann, vielleicht 25 Jahre alt, sah ziemlich durchschnittlich aus, abgesehen von der nackten Belästigung. Cass und ich fuhren einige Meilen weiter und hielten an, um uns zu sammeln und sicherzustellen, dass das Auto in Ordnung war. Er tauchte nie wieder hinter uns auf, also machten wir die Fotos, für die wir gekommen waren, und fuhren dann zurück Richtung Durango. Falls du jemals Four Corners besuchst, pass auf den verrückten, nackten Regentanzmann auf. Ich war Ende der 80er Jahre in Omaha, Nebraska stationiert, frisch aus der Grundausbildung, voller jugendlichem Selbstbewusstsein und immer noch dabei, meinen Platz in dieser Welt außerhalb meines kleinen Heimatortes im Süden zu finden. Ich war eine der wenigen schwarzen Frauen in meiner Einheit auf der Offutt Air Force Base. Ich war 19 Jahre alt und die Air Force fühlte sich wie ein Ticket in eine Zukunft an, die ich in meiner kleinen Heimatstadt nicht finden konnte. Mein Mitbewohner Tracy, ja, noch ein anderer Tracy, war mein Partner in Crime, ein Kamerad, der mich mit seinem südlichen Akzent und seinem leichten Lachen geerdet hielt. Auch er war schwarz. Tracy und ich waren zwar keine richtigen Mitbewohner, aber wir teilten die Kaserne mit getrennten Schlafräumen und einem gemeinsamen Gemeinschaftsbereich, wie Badezimmern. Dann war da noch Stacy, ein weißes Mädchen aus einer anderen Einheit, die aus irgendeinem Grund in unserer Kaserne war. Wir drei waren unzertrennlich, auf eine Weise, die nur Teenager sein können, gefangen zwischen der Freiheit des Erwachsenseins und der Vorsicht, ständig unter militärischer Beobachtung zu stehen. Die Ironie unserer Namen, Tracy, Tracy und Stacy, ließ die Leute denken, wir würden einen Witz machen. Aber es war nur Zufall. Wir fanden es lustig und im Nachhinein hatte das Schicksal vielleicht einen grausamen Sinn für Humor. Es war ein heißer Freitagnachmittag, als wir beschlossen, spontan einen Roadtrip nach Kansas City, Missouri zu machen. Ich sehnte mich nach einer Pause von der Monotonie des Basenlebens und Stacy, immer die impulsivere von uns, schlug es vor. Kansas City klang nach Freiheit, Musik, Spaß, Essen. Ich brauchte nicht viel Überzeugung und Tracy war dabei, noch bevor ich den Satz beenden konnte. Seine grünen Augen blitzten mit diesem Draufgängerglanz, den ich liebte und gleichzeitig hasste. Wir stiegen in Stacys klapprigen Chevy, lachten und sangen aus voller Kehle zu Whitney Houston. Die Fenster waren heruntergekurbelt und der Wind wehte uns durch die Haare. Das Leben war perfekt. Oder zumindest fühlte es sich in diesem Moment so an. Stacy hatte einen Bleifuß und das Auto summte die Autobahn entlang mit Geschwindigkeiten, die meine Mutter in Ohnmacht hätten fallen lassen. Ich kümmerte mich nicht wirklich darum. Keiner von uns tat das. Wir waren jung, unbesiegbar und ahnungslos, wie schnell sich das ändern könnte. Das ist das Ding, wenn man jung ist. Man denkt, man hat Zeit. Man denkt, man hat Kontrolle. Man denkt, die Welt sei nur ein Spielplatz, der darauf wartet, entdeckt zu werden. Dann ertönte das Sirenengeräusch. Ich hörte es zuerst nicht, verloren im Rhythmus des Lachens, aber Tracy blickte in den Rückspiegel und wurde blass. »Oh Gott«, murmelte er, und da sah ich es. Ein Streifenwagen zog hinter uns auf. Die roten und blauen Lichter wirbelten im schwindenden Tageslicht. Mein Herz sank sofort. Stacy fluchte leise und zog mit einem gequälten Gesichtsausdruck an den Straßenrand. »Verdammt, ich war doch nicht so schnell, oder?« Sie hatte kaum angehalten, als der Polizist ausstieg. Er war groß, mit breiten Schultern, seine Uniform war perfekt und makellos, fast zu perfekt bei dieser Hitze. Seine verspiegelte Sonnenbrille machte es unmöglich, seine Augen zu sehen, als er sich unserem Auto näherte, seine Hand lässig auf dem Griff seiner Pistole ruhend. Es war etwas an ihm, an dieser Situation, das sofort meine Nerven auf Alarm setzte. Er beugte sich zu Stacys Fenster hinunter, sein Gesichtsausdruck vollkommen stoisch. »Führerschein und Fahrzeugpapiere«, sagte er, seine Stimme kalt und autoritär. Stacy versuchte, ruhig zu bleiben. Ich konnte sehen, wie ihre Hände leicht zitterten, als sie ihm ihre Unterlagen übergab. Ich saß still auf dem Rücksitz und versuchte, möglichst cool zu wirken. Der Polizist blickte auf die Dokumente, dann auf mich und Tracy. Er sagte kein Wort, sondern starrte uns einfach an, viel zu lange. Es war, als würde er mehr beurteilen als nur unsere Geschwindigkeit auf der Autobahn. Schließlich sprach er wieder, »Ich möchte, dass Sie mir folgen.« Wir erstarrten. »Folgen? Wohin? Warum?« Das war nicht, wie es ablaufen sollte. Er hätte uns einen Strafzettel geben, uns vielleicht ausschimpfen und dann weiterfahren lassen sollen. Aber irgendetwas stimmte hier nicht. »Wenn Sie versuchen, wegzulaufen«, knurrte er, »landen Sie alle im Gefängnis.« Dann griff er nach unten und tippte beiläufig auf seine Pistole und die Handschellen daneben. Ich konnte nicht glauben, was ich da erlebte. Mein Mund wurde trocken. Stacy warf uns einen Blick zu, ihre Augen weit aufgerissen vor Verwirrung. Tracy murmelte, »Was zum Teufel geht hier ab?« Aber keiner von uns wagte es, weitere Fragen zu stellen. Der Polizist ging zu seinem Wagen, stieg ein und fuhr zurück auf die Autobahn. Stacy zögerte. Ihre Finger krampften sich um das Lenkrad, so fest, dass ihre Knöchel weiß wurden. »Was sollen wir tun?«, fragte sie. »Wir folgen ihm«, wiederholte ich, obwohl jeder Instinkt in mir schrie, dass wir umdrehen und in die entgegengesetzte Richtung fahren sollten. Aber es war ein Polizist. Man kann einen Polizisten nicht einfach ignorieren, vor allem nicht mitten im Nirgendwo. Man muss auch bedenken, dass das Ende der 80er Jahre war. Es war eine völlig andere Zeit. Stacy lenkte das Auto zögerlich zurück auf die Straße und wir folgten ihm, alle drei in angespannter Stille. Er führte uns die Autobahn entlang, bis er schließlich eine Ausfahrt nahm, die auf eine Landstraße führte. Die Autobahn wich einer kurvigen Schotterstraße, gesäumt von endlosen Reihen hoher Maisfelder. Es fühlte sich an, als wären wir direkt in eine Szene aus einem Horrorfilm gefahren. Je länger wir fuhren, desto schlechter wurde das Gefühl in meinem Bauch. Etwas stimmte ganz und gar nicht. Warum führte er uns so weit weg von der Zivilisation? Die Spannung im Auto war so dicht, dass man sie schneiden konnte. Der Himmel begann sich zu verdunkeln. Die Sonne verschwand langsam hinter dem Horizont, während wir ihm weiter folgten. Der aufgewirbelte Staub hinter dem Streifenwagen wirbelte im Rückspiegel wie ein gespenstisches Omen. Fast so, als wäre das Letzte, was irgendjemand je von uns sehen würde. Schließlich hielten wir vor einer alten, heruntergekommenen Scheune, die aussah, als hätte sie seit Jahrzehnten kein Leben mehr gesehen. Mein Magen zog sich zu einem Knoten zusammen. Eine Gruppe von Männern, grob aussehende, hartgesichtige Typen, stand draußen, lehnte an Lastwagen mit Schrotflinten lässig in ihren Armen. »Jesus«, flüsterte Tracy, »das ist ein Albtraum.« »Was soll ich tun?«, flüsterte sie und sah uns an, ihre Augen groß und mit Tränen gefüllt, die sie zurückzuhalten versuchte. »Geh einfach«, brachte ich mühsam heraus, »wir sind direkt hier.« Wir saßen wie gelähmt da, zu verängstigt, um uns auch nur zu bewegen, geschweige denn zu fliehen. Tracy begann leise zu beten. »Bitte, Gott, bitte, bitte hol uns hier raus.« Mein Herz schlug so laut, dass ich dachte, die Männer draußen könnten es hören. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken, was sie mit Stacy machten und was sie als Nächstes mit uns vorhatten. Sollten wir wirklich hier draußen sterben? Würde überhaupt jemand erfahren, was mit uns passiert war? Plötzlich flog die Tür des Streifenwagens auf, und Stacy rannte heraus, als hinge ihr Leben davon ab. Sie warf sich auf den Fahrersitz. Tränen liefen über ihr Gesicht. »Wir müssen weg«, schrie sie und warf den Wagen in den Rückwärtsgang. Reifen wirbelten Staub auf, als sie den Wagen herumriss. Tracy und ich klammerten uns verzweifelt fest, als sie zurück zur Autobahn raste. Als wir die Schotterstraße entlang fuhren, schaute ich zurück und sah den Polizisten, der uns mit unheimlicher Ruhe nachsah. Die anderen Männer bewegten sich nicht. Sie standen einfach da, ihre Augen folgten uns wie Wölfe, die ein verletztes Reh beobachten, das davonhumpelt. Das Auto ruckelte und schüttelte sich, während Stacy schneller fuhr, als ich es auf einer Schotterstraße für möglich gehalten hätte. Mein Herz hämmerte immer noch in meiner Brust. Jeder Atemzug war zittrig und flach. Tracy hielt sich so fest an der Tür, dass ich dachte, er würde den Griff abreißen. Niemand sagte ein Wort. Es war, als wäre die Luft aus dem Auto gesogen worden und nur die drückende Last der Angst und das Dröhnen des Motors blieben zurück. Die Stille war unerträglich. Jede Sekunde fühlte sich an wie eine Stunde. Mein Kopf drehte sich immer wieder um die Ereignisse, die gerade passiert waren, und versuchte, irgendeinen Sinn darin zu finden. Aber da war kein Sinn. Nichts davon hätte passieren dürfen. Polizisten tun so etwas nicht, zumindest keine echten. Aber was wusste ich schon? Ich war nicht von hier, war nicht in Kleinstädten mit ihren verborgenen Geheimnissen aufgewachsen, ihren dunklen Ecken, wo Menschen verschwinden und niemand Fragen stellt. Ich hatte definitiv noch nie eine heruntergekommene Scheune voller weißer Männer mit Schrotflinten gesehen, die bereit waren, Leute von der Straße zu reißen. Es war ein wahrer Hinterwäldler-Albtraum. Als wir die Autobahn erreichten, ließ Stacy endlich das Tempo nach. Die Erleichterung, wieder auf Asphalt zu sein, hielt jedoch nur kurz an. Ich warf einen Blick zurück auf die schmale Schotterstraße, die hinter uns verschwand, die Maisfelder, die sich wie Wände schlossen, und die Erinnerungen an diese Männer mit ihren kalten Augen, die mich weiterhin verfolgten. Sie hatten nichts gesagt, aber sie mussten auch nicht sprechen, damit wir verstanden, dass wir nur knapp etwas sehr Schrecklichem entkommen waren. Stacys Schluchzen durchbrach die Stille. Es war ein raues, würgendes Geräusch, das den dünnen Schleier der Ruhe zerriss, an den wir uns alle verzweifelt geklammert hatten. Sie fuhr an den Straßenrand und hielt an. Ihr ganzer Körper zitterte vor der Last dessen, was sie gerade erlebt hatte. »Stacy, was ist passiert?« flüsterte ich, streckte eine Hand zu ihr aus, ohne wirklich zu wissen, wie ich helfen sollte. Ihr Atem kam in unregelmäßigen, abgehackten Stößen. Tracy lehnte sich vor, legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Stacy, rede mit uns. Geht es dir gut?« »Damit euch vorhabe«, begann sie, ihre Stimme brach, und plötzlich wusste ich, worauf das hinauslief. Die Erkenntnis traf mich wie ein Eimer Eiswasser. »Er hat euch«, sie stockte und atmete tief ein, um sich zu beruhigen, »er hat euch als mehrere bekannte rassistische Beleidigungen bezeichnet. Etwas für ihn tun. Aber er ließ uns gehen. Ich weiß nicht, warum er seine Meinung geändert hat. Das kann er nicht ungestraft durchziehen. Er starrte nur geradeaus, sein Kiefer verkrampft, seine Augen starr, als ob das ganze Grauen dessen, was wir knapp überlebt hatten, langsam in ihm sickerte. Irgendwann zog Stacy den Wagen wieder auf die Autobahn und wir fuhren stundenlang schweigend. Keiner sagte ein Wort. Das Gewicht dessen, was passiert war, lag schwer im Auto und drohte uns zu ersticken. Wir hielten erst an, als wir zurück in Nebraska waren, zurück in der Nähe der Basis. Als Stacy endlich wieder anhielt, schien es, als würden wir alle gleichzeitig zusammenbrechen. Die Angst wich der Erschöpfung. Wir hockten uns zusammen, umarmten einander verzweifelt, um den Schrecken abzuwehren, der uns immer noch verfolgte. Wir weinten, bis keine Tränen mehr kamen. Schließlich versiegten die Tränen, aber die Angst blieb, und sie verließ uns nie ganz. Wir sprachen danach nie wieder darüber, nicht miteinander und auch nicht mit jemand anderem. Wir begruben es tief in uns, in dem Teil, der wusste, dass die Welt nicht fair ist, dass Monster nicht immer im Dunkeln lauern, sondern manchmal Abzeichen tragen und lächeln, während sie dich anhalten. Ich bin schon durch den Südwesten gefahren. Die meisten Menschen, die in diesem Teil des Landes leben, haben das irgendwann getan. Es ist schwer, irgendwohin zu gelangen, ohne die endlosen Wüstenstrecken zu durchqueren. Das letzte Mal, als ich eine richtige Reise gemacht habe, wollte ich eigentlich nach Kalifornien. Aber irgendwie bin ich vom Kurs abgekommen und habe mich auf der Navajo-Reservation wiedergefunden. Ich weiß nicht einmal, wie ich auf dieser eigenartigen Straße gelandet bin, aber als ich es bemerkte, blieb mir nichts anderes übrig, als weiterzufahren. Warst du schon einmal dort draußen? Es ist riesig, leer, fast so, als hätte das Land selbst aufgegeben. Manche sagen, es sei wunderschön und ich denke, ich verstehe das. Rau, offen, unverfälscht. Aber alles, was ich empfand, war Unbehagen. Diese Art von Isolation kriecht einem einfach unter die Haut. Es ist nicht nur die Leere, es ist, als würde das Land etwas verbergen. Man sieht diese winzigen, heruntergekommenen Häuser, die in der Ferne verstreut sind, halb zerfallen, als wären sie vor Jahrzehnten vergessen worden. Hin und wieder entdeckt man jemanden, der am Straßenrand entlangläuft, Meilen entfernt von jedem offensichtlichen Lebenszeichen. Und ich schwöre bei Gott, wie sie sich bewegten. Langsam, bedacht. Es war, als warteten sie auf etwas oder jemanden. Ich fuhr stundenlang, wollte nichts weiter, als zurück zur Zivilisation zu gelangen. Irgendwohin, wo es Tankstellen, ein Diner, irgendetwas gibt. Aber da war nichts. Die Straße zog sich endlos hin und die Sonne stand hoch am Himmel. Die Radiosender verschwanden, ersetzt durch reines Rauschen. Ich wollte nicht anhalten, der Gedanke nagte mit jedem Meilenstein mehr an mir. Einfach weiterfahren, einfach raus hier. Es war ungefähr 14 Uhr, als ich ein Auto am Straßenrand sah, dessen Motorhaube offen stand. Instinktiv wurde ich langsamer. Im Fahrersitz saß ein Mann, den Kopf gesenkt. Vermutlich schaute er auf sein Handy oder so. Neben seinem Reifen stand ein leerer Benzinkanister, das universelle Zeichen für jemanden, der Pech gehabt hatte. Ich wollte eigentlich nicht anhalten. Irgendetwas in mir schrie förmlich, ich solle es lassen, fast wie ein tierischer Instinkt. Aber da ist etwas an der Einsamkeit da draußen, das einen seltsame Dinge tun lässt. Jemanden an so einem Ort gestrandet zurückzulassen, fühlte sich einfach falsch an. Also hielt ich an. Der Mann stieg aus seinem Auto, als ich näher kam. Er war drahtig, hatte einen kahlrasierten Kopf und hohle Wangen. Er wirkte nervös, fast zuckend. Seine Kleidung war ziemlich staubig. Und als er lächelte, bemerkte ich seine gelben, unregelmäßigen Zähne, als hätte er jahrelang auf Steinen gekaut. Eine Welle des Unbehagens und Bedauerns überkam mich sofort, stärker als zuvor, als hätte ich mich in etwas Gefährliches hineinbegeben. »Hey, brauchen Sie Hilfe?« fragte ich, bemüht, meine Stimme ruhig zu halten, obwohl mein Bauchgefühl mir sagte, ich solle sofort verschwinden. Er nickte, sah erleichtert aus, oder vielleicht war das nur meine Einbildung, um die ganze Situation zu rationalisieren. »Ja, Mann, der Motor macht Probleme.« »Ich kann es nicht herausfinden«, sagte er mit einer rauen, rauchigen Stimme. Er deutete auf den Motor, als wüsste er, wovon er sprach. Als ich näher kam, konnte ich den Geruch von altem Schweiß wahrnehmen. Ich wusste nicht viel über Autos, aber ich dachte, was soll's, ich werfe mal einen Blick drauf. Ich holte eine Wasserflasche aus meinem Auto und reichte sie ihm. Als seine Hand meine berührte, war sie eiskalt. Fast so, als wäre er den ganzen Tag nicht in der Sonne gewesen. Seltsam. Ich beugte mich über den Motor. Überprüfte die Riemen, die Flüssigkeiten, das Übliche. Es war nicht nur die Hitze. Irgendetwas an der ganzen Sache war einfach falsch. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass ich in diesem Moment gemustert wurde. Die Wüste um mich herum, normalerweise still außer dem Wind, fühlte sich plötzlich seltsam an. Gefährlich, fast so, als würde sie den Atem anhalten und warten. Ich warf einen Blick über meine Schulter und sah, wie er jetzt dort stand, zu nah, um sich wohlzufühlen. Seine Augen waren starr auf mich gerichtet, blinzelten nicht. Und dann bemerkte ich das Glitzern von Metall in seiner Hand. Ich richtete mich hastig auf. Alles scheint in Ordnung zu sein. Vielleicht muss er nur abkühlen, sagte ich und machte einen Schritt zurück. Meine Augen wanderten in Richtung meines Autos. Bevor ich mich bewegen konnte, stürzte er sich nicht auf mich, sondern auf mein Auto. Das Messer krachte mit einem scharfen Zischen in meinen Hinterreifen. Mein Körper spannte sich an, mein Instinkt schrie förmlich. Er wollte kein Gespräch. Er wollte alles. Er drehte sich um und drückte mich gegen die Motorhaube seines Autos. »Gib mir deine Brieftasche und dein Handy. Sofort«, zischte er. Er drückte das Messer gegen meinen Bauch und presste mich in den Motorraum. Ich spürte den kalten Stahl durch mein Shirt. Die Spitze bohrte sich leicht in meine Haut. Mit zitternden Händen zog ich meine Brieftasche und mein Handy heraus und warf sie vor ihn auf den Boden. »Nimm es, nimm alles«, sagte ich. Meine Stimme zitterte vor Angst. Die Panik hatte mich vollkommen ergriffen und ich fühlte mich so dumm, überhaupt angehalten zu haben. Der Mann grinste wieder, bückte sich, hob die Gegenstände auf und steckte sie in einer schnellen Bewegung in seine Taschen. Ohne ein weiteres Wort ließ er die Motorhaube seines Autos fallen, stieg ein und raste davon, eine Staubwolke hinter sich herziehend. Zurück blieb ich, allein in der brennenden Wüste. Ich wünschte, ich hätte mein Gesicht sehen können, als ich seinen Motor anspringen hörte. Natürlich war sein Auto in Ordnung. Er hatte nur darauf abgezielt, irgendeinen Trottel wie mich auszurauben, der gutgläubig und dumm genug war, anzuhalten. Ich stand einfach da, wie betäubt. Es war alles so schnell gegangen. Meine Beine fühlten sich wackelig an, als ich zu meinem nun unbrauchbaren Auto ging. Die Realität setzte ein. Kein Telefon, kein Geld, kein Weg hier raus. Die Wüste fühlte sich jetzt tausendmal erdrückender an, schien sich um mich zu schließen und mich ohne Ausweg zurückzulassen. Die Sonne begann sich langsam abzusenken und tauchte alles in ein unheimliches, orangefarbenes Licht. Die Schatten der Straße wurden lang und verzerrt. Meine Haut brannte von der Hitze und der Schweiß tropfte mir vom Gesicht. Ich versuchte, vorbeifahrende Autos anzuhalten, doch niemand hielt an. Vielleicht sahen sie den aufgeschlitzten Reifen und dachten, ich sei Teil eines Betrugs. Oder vielleicht war es ihnen einfach egal. Die Zeit schlich dahin und die Stille nagte an meinen Nerven. Schließlich fuhr niemand mehr vorbei. Die Sonne verschwand hinter dem Horizont und eine tiefe Kälte setzte ein. Die Nächte in der Wüste sind kälter, als man denkt. Ich saß auf der Motorhaube meines Autos, zitterte und scannte den dunkler werdenden Horizont. Und dann hörte ich das entfernte Grollen eines Motors. Zuerst dachte ich, ich bilde mir das nur ein, aber das Geräusch wurde lauter und lauter. Scheinwerfer tauchten in der Ferne auf und durchbrachen die Nacht. Ein Truck hielt hinter mir an, alt und abgenutzt, die Art von Fahrzeug, das Jahrzehnte harter Arbeit hinter sich hatte. Zwei Männer stiegen aus. Ihren Gesichtszügen und ihrer leisen, langsamen Unterhaltung nachzuurteilen, waren sie Navajo. Ich hätte erleichtert sein sollen, aber aus irgendeinem Grund war ich es nicht. Sie bewegten sich langsam, bedächtig. Einer von ihnen trat näher, sein Gesicht war teilweise im Schatten verborgen, aber das, was ich sehen konnte, ließ meinen Magen sich zusammenziehen. Seine Augen waren eingefallen und sein Mund war zu einem dauerhaften, fast spöttischen Lächeln verzogen. Seine Hände waren knochig, die Finger in seltsamen Winkeln verbogen. Der andere Mann war nicht viel besser. Sein Kiefer war auf unnatürliche Weise schief, als wäre er einmal gebrochen und nie richtig verheilt. Beide wirkten deformiert. »Brauchst du Hilfe?«, fragte der erste Mann. Seine Stimme war tief und kehlig. Ich zögerte, und wieder schrie jeder Instinkt in mir, ich solle weglaufen. Aber wohin sollte ich schon gehen? Also nickte ich und erklärte, was mit dem Typ passiert war, der mich überfallen und meinen Reifen aufgeschlitzt hatte. Sie tauschten Blicke aus und murmelten etwas, das ich nicht verstehen konnte. »Wir kennen ihn«, sagte der zweite Mann. Seine Stimme war höher und fast kindlich, aber da war etwas Grausames in seiner Art zu sprechen. »Er macht nur Ärger. Niemand hier mag ihn. Es gibt nichts Schlimmeres, als hier draußen in der großen Wüste festzustecken. Er hat hier keine Familie. Er betrügt einfach ständig Leute.« Ich bedankte mich noch einmal und sie verabschiedeten sich. Das war's. Sie stiegen wieder in ihren Truck, ohne ein weiteres Wort zu sagen, und ich sah zu, wie ihre Rücklichter in der Nacht verschwanden, mich erneut allein in der Stille der Wüste zurücklassend.